Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts Radwissen. In unserem Podcast dreht sich alles um das Fahrrad als Verkehrsmittel. Gemeinsam mit unseren GästInnen sprechen wir über aktuelle wissenschaftliche Studien oder Projekte aus dem Bereich Radverkehr. Und für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Caroline Kruse, Verkehrswissenschaftlerin und Betriebswirtin sowie Gründerin und Geschäftsführerin von Fair Spaces.
Ja, und ich bin Elena Steinrücke. Ich bin Geografin und arbeite als Projektmanagerin bei Fair Spaces. Fair Spaces ist eine Mobilitätsberatungs- und Konzeptagentur mit Sitz in Berlin. Wir unterstützen Kommunen, nachhaltige und gerechte Mobilität zu fördern. Durch Mobilitätskonzepte, Beteiligung und Wissensvermittlung, wie auch in diesem Podcast. Heute sprechen wir zu der Förderung des interkommunalen Radverkehrs, also die Fahrradmobilität zwischen Kommunen und Gemeinden, wie zum Beispiel in Landkreisen. Wir freuen uns, dafür zwei Experten aus der Praxis dabei zu haben. Hallo Christian, hallo Christoph, schön, dass ihr heute dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Christian Zuckermann haben wir in den Podcast geladen, um die Fahrradstraße K29 im Landkreis Gießen vorzustellen. Christian Zuckermann ist hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Verkehrsdezernent im Landkreis Gießen. Die Fahrradstraße wurde auf einer Kreisstraße eingerichtet. Für alle, die keine Radverkehrsplanerin sind, Fahrradstraßen auf Kreisstraßen sind eine Besonderheit. Wie der Landkreis vorgegangen ist, um diese einzurichten zu können und was dies bewirkt, wird er uns gleich erzählen.
Und Christoph Kollert ist interkommunaler Radverkehrskoordinator und Verbundkoordinator im NUDAFA Reallabor für interkommunale Radverkehrsplanung in Eichwalde bei Berlin. Das Reallabor setzt den Fokus auf die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit mehrerer kleiner, suburban geprägter Kommunen im Bereich der Radverkehrsförderung. Teil des Reallabors sind die Kommunen Eichwalde, Zeuthen, Schulzendorf, Wildau, Schönefeld und Königs Wusterhausen. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die Technische Hochschule Wildau. An der Technischen Hochschule Wildau gibt es eine Stiftungsprofessur für den Radverkehr vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und die Technische Universität Berlin, hier der Fachbereich Integrierte Verkehrsplanung, die ist auch dabei. Das Projekt wird vom BMBF im Rahmen der Mobilitätswerkstatt 2025 in Klammern FONA gefördert und läuft seit Juli 2021 bis Juni 2024. Und wir freuen uns, gleich mehr davon zu hören. Ja, ihr beiden, wir fragen unsere Gästinnen in Radwissen zu Beginn immer, wie sie sich ihre Stadt in 30 Jahren vorstellen, wenn jetzt alles nach ihren Wünschen laufen würde in der Stadtplanung und Radverkehrsförderung. Ich wüsste gerne von euch, wie stellt ihr euch denn eure Region vor? Nennt uns dafür jeweils gerne drei Schlagworte. Christian, magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Also ich wünsche mir, dass unser ländlicher Raum deutlich weniger abhängig vom Pkw sein wird. Ich wünsche mir eine gute, selbstverständliche Radwegeförderung und ich wünsche mir, dass die Innenstädte mehr auf die Menschen statt auf den motorisierten Verkehr ausgerichtet sind.
Das klingt schon mal sehr gut. Und Christoph, wie sieht's bei dir aus?
Also ich gehe da voll mit. Es gab ja auch da schon viele tolle Antworten. Deswegen würde ich das für die Perspektive der Verwaltung sagen und da sage ich fortschrittlich ambitioniert, verantwortungsvoll und wandlungsfähig und selbstbewusst effektiv. Das würde ich mir wünschen.
Christian, der Landkreis Gießen hat eine unechte, also unechte in Anführungszeichen, Fahrradstraße auf einer Kreisstraße eingerichtet. Was bedeutet unechte und was ist daran so besonders?
Unechte Fahrradstraße bedeutet, dass die Straße auch von anderen Verkehrsmitteln benutzt werden darf, außer dem Fahrrad, zum Beispiel PKWs. Besonders ist, dass die PKWs dann aber Gäste auf der Fahrradstraße sind. Fahrräder dürfen nicht überholt werden. Fahrradfahrer dürfen nebeneinander fahren zum Beispiel. Und die Höchstgeschwindigkeit beträgt für alle Verkehrsteilnehmenden 30
km/h. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, genau diese Strecke zu nutzen, um eine Fahrradstraße einzurichten? Und wie wurde vorher die Straße genutzt?
Das war ganz spannend. Die Straße ist ja als Kreisstraße dem überörtlichen Verkehr gewidmet. In der Regel ist die auch dann von dem überörtlichen Pkw-Verkehr genutzt worden. Aufgrund der Breite der Strecke und der Streckenführung erschien uns aber die gefahrenen Geschwindigkeiten deutlich zu hoch. Wir haben die Strecke einmal im Jahr für die Krötenwanderung gesperrt. Und in diesem Zeitraum, in diesen 4 bis 5 Wochen, ist aufgefallen, dass plötzlich auf der Strecke dann lauter Radfahrer unterwegs waren und auch Fußgänger. Und das haben wir zum Anlass genommen, mal zu testen, ob das auch ein dauerhafter Zustand werden kann.
Und ja, diese dauerhafte Testung habt ihr ja erst mit einem Verkehrsversuch temporär vorgeschaltet. Warum war das denn überhaupt notwendig?
Ja, wie bei allen verkehrstechnischen Neuerungen gibt es auch immer Skeptiker, die das vielleicht nicht so gut finden. Wir wollten natürlich auch versuchen oder herausfinden, ob so ein Konstrukt überhaupt funktioniert, dass man gezielt für mehr Radverkehr wirbt auf der einen Seite, um gleichzeitig mehr Verkehrssicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu erzielen, aber auch den Pkw-Verkehr nicht ausschließen muss. Und dafür dachten wir, dass ein Verkehrsversuch eine geeignete Möglichkeit darstellt. Und es war auch dann ganz erfolgreich tatsächlich.
Wie kann man sich so einen Verkehrsversuch vorstellen? Also was wurde da gemacht? Wie lange habt ihr das durchgeführt?
Wie bei allen verkehrsrechtlichen Anordnungen muss man natürlich Einvernehmen innerhalb der zuständigen Behörden einholen. Also da gehören einmal die betreffenden Kommunen dazu, sprich die jeweiligen Bürgermeister müssen mit so einer Maßnahme einverstanden sein. Die zuständige Landesbehörde, hier bei uns ist das Hessen Mobil, muss sein Einvernehmen erklären und auch die Verkehrspolizei muss gehört werden und muss eine Stellungnahme zum Verkehrsversuch abgeben. Und wenn man dann im Grunde ein positives Votum von, naja, zumindest den meisten Anzuhörenden bekommt, dann kann man einen solchen Verkehrsversuch durchaus mal wagen.
Und kannst du uns ja ganz knapp sagen, was so die Ergebnisse des Verkehrsversuches waren?
Also wir haben im Vorfeld natürlich evaluiert, einmal was die Verkehrsmengen betrifft, sowohl Pkw, aber auch die Radfahrenden. Wir haben die Geschwindigkeiten gemessen und wir konnten feststellen, dass die Geschwindigkeiten im Rahmen des Verkehrsversuchs signifikant gesunken sind. Wir haben es nicht geschafft, die 30 km/h dauerhaft zu erzielen. Aber wir sind bei unter 40 km/h auf der Strecke gelandet und vor dem Verkehrsversuch waren Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h auch gemessen worden. Was wir auch nachweisen konnten, war, dass die Fahrradverkehrsdichte signifikant sich gesteigert hat. Wir hatten an einzelnen Tagen auf einer Strecke, auf der vorher nur etwa 10 Radfahrende pro Tag unterwegs waren, geschafft, 280 Fahrradfahrer zu zählen und im Schnitt, also an jedem Tag in der Woche. Und das ist, glaube ich, eine ganz beachtliche Steigerung. Und deswegen haben wir uns dann auch dazu entschieden, den Verkehrsversuch zu verstetigen in eine dauerhafte Anordnung.
Und wenn du sagst, so im Schnitt, ist irgendwie in der Woche mehr los gewesen als am Wochenende oder genau andersrum?
Das ist ganz unterschiedlich. Tatsächlich zu allen Verkehrszeiten konnten wir oder zu allen Tageszeiten konnten wir Radverkehr nachweisen. Der Dienstag war ein besonders starker Tag und ein Samstag war ein besonders starker Tag. Also insofern keine ganz valide Aussage, welche Tage besonders stark genutzt werden für den Radverkehr.
Wisst ihr, wer das so, also wer da fährt? Also sind es jüngere, ältere, Frauen, Kinder, Männer?
Bunt gemischt ist es schon auffallend, dass zu den Hauptverkehrszeiten, also zum Berufsverkehr, auch ein Stück weit mehr Radverkehr auf der Strecke ist, sodass wir annehmen, dass auch für den Alltagsradverkehr die Strecke genutzt wird. Natürlich auch Pendler, die dann die übergeordnete Bahnstation anfahren, aber auch der ganz normale Freizeitverkehr nutzt diese Strecke.
Okay, ja, spannend. Ich habe eine Frage. Du hast gerade gesagt, dass ihr Geschwindigkeiten des Autoverkehrs von bis zu 100 km/h gemessen habt. Was war denn die zulässige Höchstgeschwindigkeit vorher?
Ja, 100 km/h ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Kreisstraßen außerorts. Die Geschwindigkeiten, die gemessen wurden, gingen aber auch deutlich darüber.
Okay, und jetzt durch die Fahrradstraße habt ihr das Ganze reduziert auf 30 km/h?
Ja, auf etwas unter 40 km/h. Fairerweise muss man dazu sagen, hin und wieder gibt es auch Ausreißer. Das haben wir auch gemessen. Aber im Schnitt kann man sagen, eine sehr erfolgreiche Maßnahme und der allergrößte Teil der Verkehrsteilnehmer hält sich an die Regeln.
Okay, und die zulässige Höchstgeschwindigkeit jetzt aber auf der Fahrradstraße sind dann die 30 km/h, richtig?
Genau.
Ja, okay, alles klar. Ja, super spannend. Ihr habt ja gesagt, ihr habt euch dazu entschieden, eben diese unechte Fahrradstraße nun permanent zur Verfügung zu stellen. Was musste denn nach diesem Verkehrsversuch noch gemacht werden, um ja eine Verstetigung durchzuführen?
Also grundsätzlich muss man ja dazu sagen, dass ein Verkehrsversuch nichts anderes ist als eine verkehrsrechtliche Anordnung. Das bedeutet, man kann nicht einfach mal sich etwas überlegen und das dann tun, sondern das muss im Vorfeld schon wirklich mit der Straßenverkehrsordnung und mit dem Straßenrecht konform sein. Und es muss eine tatsächlich rechtssichere Anordnung zum Verkehrsversuch geschrieben werden. Gleichwohl ist es so, dass bei einer dauerhaften Verstetigung nochmal aus meiner Sicht ein Stückchen intensiver drauf geguckt wird, insbesondere was die Evaluation betrifft. Und die Maßnahme muss praktisch auch gerechtfertigt sein. Also man kann jetzt nicht sagen, es sind keine Radfahrer auf der Strecke gewesen, aber trotzdem möchten wir gerne die Fahrradstraße behalten. Das hätte nicht funktioniert. Also insofern kommt dann noch mal die Hürde der Evaluation dazu und genau, das muss man sauber abarbeiten, muss die Gefahrenlage auch nachweisen und dann ja, dann müssen die Träger der öffentlichen Belange ihre Stellungnahmen abgeben. Und dann entscheidet letztendlich die Straßenverkehrsbehörde.
Aber in eurem Fall ging das relativ fix, richtig? Also der Verkehrsversuch hat geendet und relativ kurze Zeit danach wurde sie dann permanent eingerichtet. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Der Verkehrsversuch sollte am 30. September 2023 enden. Wir haben aber im Anfang September schon alle anzuhörenden Parteien in Form einer Videokonferenz zusammengeholt, haben im Vorfeld unsere Evaluation versandt und unseren Entwurf der zukünftigen dauerhaften verkehrsrechtlichen Anordnung. Darüber haben wir dann gesprochen und dann hatten die Träger der öffentlichen Belange ja auch noch diese 4 Wochen Zeit, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Und insofern hat dieser Prozess zur dauerhaften Anordnung schon auch noch mal einen Monat in Anspruch genommen. Es gab dann aber einen fließenden Übergang, die ja, Menschen in der Region haben nichts davon gemerkt.
Und so ein Monat ist ja jetzt auch nicht viel im verwaltungstechnischen Sinne, ja.
Genau.
Ja, das klingt ja nach einem vollen Erfolg. Wie sieht es denn mit anderen Kreisstraßen im Landkreis Gießen aus? Also ist da ja was Ähnliches geplant? Also gibt es auch weitere Planungen für Fahrradstraßen?
Also zunächst ist erstmal so etwas nicht nochmal geplant. Man muss dazu sagen, das kann man auch nicht auf jeder Kreisstraße machen. Auch die örtlichen Gegebenheiten müssen passen. Die Strecke, die wir ausgewiesen haben, ist 1,4 Kilometer lang. Jetzt haben wir aber viele Kreisstraßen, die sind deutlich länger. Das bedeutet natürlich, es würde unter Umständen höhere Konflikte zwischen Pkw-Nutzern und Radfahrern oder Radfahrenden bedeuten, wenn man über einen deutlich längeren Zeitraum als Autofahrer jetzt hinter einem Radfahrer hinterherfahren muss. 1,4 Kilometer kann man schon mal ganz gut aushalten. Da verliert man etwa 2 Minuten. Ja, das fühlt sich zwar mehr an, aber in der Realität ist es nicht mehr. Und auch die örtlichen, ich sag mal, die Gegebenheiten der Strecke müssen passen. Hier war es eine recht kurvige, kurze Strecke, die relativ eben war. Das funktioniert. Also die Gefahren, also es war schon gefährlich für Radfahrende vor dem Verkehrsversuch aus meiner Sicht. Und all das muss man berücksichtigen. Andere Kreisstraßen sind unter Umständen deutlich besser ausgebaut und haben noch eine höhere Verkehrsdichte. Dann gibt es natürlich wieder Konfliktpotenzial. Und insofern die Kreisstraße 29 im Landkreis Gießen ist schon etwas exklusiv. Gleichwohl kann es als Blaupause in anderen Landkreisen genutzt werden.
Wie war bzw. ist denn die Akzeptanz der BürgerInnen und auch der Pkw-NutzerInnen dieser Fahrradstraße?
Ich würde mal behaupten, wie bei allen Änderungen im gewohnten Verkehrsverhalten. Der Aufschrei war natürlich zunächst mal groß. Es fanden nicht alle super. Die Radfahrer haben das sehr begrüßt, das kann man schon sagen. Aber insbesondere die Pkw-Nutzer haben in den öffentlichen Medien, also Facebook zum Beispiel, schon sehr heftig diskutiert und den Sinn der Maßnahme tatsächlich angezweifelt. Aber auch hier, wie bei allen anderen verkehrsrechtlichen Änderungen, ist es so, dass die Welle der Empörung relativ schnell abgeflacht ist. Und dann konnte der Verkehrsversuch, ich sag mal, nach 4 Wochen nach Einrichtung relativ entspannt und unter dem Radar einfach stattfinden. Also da war dann die öffentliche Empörung weniger. Es gab natürlich immer wieder trotzdem Leute, die das nicht gut fanden und umgekehrt. Und so hat sich zum Beispiel in Lolla, das ist ein Ort, wo die Fahrradstraße durchführt, eine Bürgerinitiative gegründet, die praktisch den Versuch unterstützt hat. Und gleichwohl gab es auch ein Krüppchen, was ja so ein bisschen dagegen gesprochen hat.
Okay, und wie ist die Akzeptanz heute?
Also zumindest erreichen uns keine Beschwerden mehr und die Radfahrenden werden immer mehr. Und insofern glaube ich, sagen zu können, dass man sich arrangiert hat. Und ich muss auch sagen, dass das Konstrukt funktioniert. Insofern, also ich würde sagen, es ist akzeptiert. Es wird ja auch letztendlich niemand gezwungen, die Straße mit dem Auto fahren zu müssen. Es gibt sehr gute Alternativstrecken. Und für den Radverkehr ist es eine deutliche Verbesserung, weil man wirklich auf einer gut ausgebauten Strecke ebenerdig, sauber, schnell und von A nach B kommt. Und das ist durchaus ein Gewinn.
Und welche weiteren Planungen gibt es bei euch im Landkreis zur Förderung des interkommunalen Radverkehrs?
Ja, wir haben ja vor Jahren schon ein Radwegeverkehrskonzept, ein kreisweites, auf den Weg gebracht und erstellen lassen. Das weist kreisweit mögliche Radstrecken aus, bestehende Radstrecken, aber auch zukünftige Radstrecken. Jetzt wollen wir gemeinsam mit den Kommunen dieses Radwegeverkehrskonzept in die Umsetzung bringen. Das bedeutet, wir müssen die Kommunen mitnehmen. Dafür haben wir Teilraumkonferenzen im Landkreis Gießen abgehalten und jeweils eine Pilotkommune aus dem jeweiligen Teilraum identifiziert, die dann auch ein innerörtliches Radkonzept umgesetzt bekommen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass das kommunenübergreifend Schule macht und sich andere Kommunen dann dranhängen, wenn sie sehen, das funktioniert. Also kreisweites Radwegeverkehrskonzept endet in der Regel an den Grenzen der jeweiligen Kommune. Gepaart mit einem innerörtlichen Radwegeverkehrskonzept der jeweiligen Kommune ergibt unterm Strich dann ein flächendeckendes, gutes, ausgebautes Radwegenetz.
Okay, ja, das klingt ja vielversprechend. Gibt es denn besondere Herausforderungen und wie kann man diesen vielleicht auch begegnen?
Eine besondere Herausforderung ist natürlich die finanziellen Hürden. Unsere Kommunen im Landkreis Gießen, und ich glaube, da spreche ich auch für andere Kommunen in Hessen und auch in der Bundesrepublik, haben ja nicht unendlich viel Geld auszugeben. Da muss man schon sehr genau schauen, wofür wird es denn verwendet. Der Radverkehr wird aus meiner Sicht noch ein Stück weit zu stiefmütterlich behandelt. Es gibt zwar hohe Fördersummen vom Land und Bund für den Radwegebau, allerdings sind die letzten 20%, die vielleicht nicht gefördert werden, für manche Kommunen schon eine sehr große Herausforderung. Also das, glaube ich, ist ein Knackpunkt, den man nochmal berücksichtigen muss. Ich glaube, was man auch bedenken muss, ist, dass unsere Flächen endlich sind und nicht alle Strecken, die geeignet scheinen, auch zwangsläufig versiegelt werden sollten. Aus meiner Sicht. Deswegen wäre es, denke ich, sehr hilfreich, wenn wir auch über bestehende Straßenverbindungen nachdenken, die für den Radverkehr umgewidmet werden. Das nimmt nicht allen etwas, aber gibt einigen viel. So würde ich es mal bezeichnen.
Ja, denkst du da so an Nutzung von Wirtschaftswegen oder an welche Bereiche denkst du da?
Also klassischerweise ist es ja im Straßenbau so, dass man zumindest sollte das so sein, wenn man eine Straße saniert, dass man gleichzeitig über einen straßenbegleitenden Radweg nachdenkt. Wenn jetzt aber in 50 Meter oder 100 Meter Entfernung ein geeigneter Wirtschaftsweg besteht, so glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, vielleicht diesen zu ertüchtigen, wenn er parallel zur Strecke führt, anstatt eine neue Straße dann für Fahrräder zu bauen.
kommen wir von Gießen in den Speckgürtel von Berlin. Christoph, in dem Projekt Nudafa sind ja vielfältige Projektbausteine verankert und sehr unterschiedliche AkteurInnen sind involviert. Kannst du uns erstmal zusammenfassen, was das Ziel des Projektes ist?
Ja, das Ziel ist, wie der Name schon sagt, Reallabor für interkommunale Radverkehrsförderung, dass wir besser verstehen, was notwendig ist, um in kleinen Städten und Gemeinden erstmal den Radverkehr überhaupt zu etablieren, vor allem aber dann auch die interkommunale Zusammenarbeit zu stärken. Und wir gliedern dementsprechend auch diese zwei Fokusse auf. Einmal beschäftigen wir uns mit Strategien und Ansätzen und Instrumenten für kleine Kommunen, mit denen sie den Radverkehr anfangen können zu fördern und wollen diese besser verstehen. Das ist aus unserer Sicht ganz wichtig, weil es ja unheimlich viele, ich glaube über 11.000 Kommunen in Deutschland gibt. Viele davon sind sehr klein und wenn wir uns wirklich in der Fläche auf den Weg der Verkehrswende begeben wollen, müssen wir das, glaube ich, noch besser verstehen, wie man da anfangen kann. Der zweite Aspekt beschäftigt sich dann damit zu verstehen, wie man eben interkommunale Zusammenarbeit dann gezielt fördern und initiieren kann, damit die Kommunen sich in der Bearbeitung ihrer Aufgaben auch zusammentun können. Auch das ist ganz wichtig, glaube ich, vor allem im suburbanen und im ländlichen Raum, weil die Bewohnerinnen und Bewohner der Kommunen ganz oft von der einen Kommune in die andere fahren müssen, zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Freunden, zum Arzt, zum Sport und so. Da ist es ganz wichtig, flächendeckende Netze zu haben, aber die entstehen halt nicht einfach von alleine, sondern das sind zum Schluss die Kommunen oder eben wie in Gießen der Landkreis, der das übernimmt. Und da wollen wir verstehen, wie wir das schaffen, dass Kommunen gemeinsam sich auf den Weg machen können, eine Verbindung herzustellen, wenn jetzt das vielleicht nicht ganz auf der Prioritätenliste des Landkreises ganz oben steht. Und genau, vielleicht noch zu der Forschungskomponente. Wir haben zwei Hochschulen, die mit dabei sind. Das wurde schon gesagt, die TH Wilder und die TU Berlin. Und die begleiten das Projekt mit einer Prozessevaluation. Dabei geht es darum, die Akteure in der Region zu kartieren und auch vor allem die Bezüge der Akteure zueinander besser zu verstehen. Und damit wollen wir eben nachvollziehen, wie Radverkehrsförderung überhaupt funktioniert. Wer ist das, der das macht? Was passieren da? Wer kommt zusammen? Wie entstehen Projekte? Um dann eben Erkenntnisse zu gewinnen, wie wir solche Prozesse fördern können, was für eine Rolle digitale Instrumente, Innovationen in diesem Bereich auch übernehmen können, idealerweise um in anderen Regionen dann ähnliche Prozesse fördern zu können.
Ja, Christoph, das Projekt läuft ja noch, aber kannst du uns vielleicht schon einige Erkenntnisse mitgeben?
Ja, wir haben vor allem aus der Akteurskartierung natürlich einige Erkenntnisse über all das, was in der Region passiert. Ich glaube, was wir vor allem sehen, ist, dass obwohl es die Hemmnisse gibt, die auch allseits bekannt sind und in anderen Forschungsprojekten schon beschrieben wurden, dass eigentlich trotzdem in den 6 Kommunen, die wir begleiten, schon relativ viel passiert. Und es ist auch überraschend viele Akteure gibt, die sich schon für den Radverkehr einsetzen. Und wenn man diese genauer anschaut, dann sieht man, dass die halt nicht nur die Radverkehrsbeauftragten sind, sondern das sind auch Bürgermeister, das sind Leute in der Bauverwaltung, Tiefbauer, es sind manchmal auch Mitglieder des Ortsentwicklungsausschusses oder auch besonders engagierte Sozialarbeiter, Wissenschaftler, die hier wohnen und sich engagieren und aber auch der ADFC. Also es sind relativ viele Leute. Was wir dann aber sehen, ist, dass diese Personen oft auch Doppelfunktionen haben und sehr eng miteinander verwoben sind. Dadurch wird es sehr komplex, das Ganze zu verstehen, aber es ist spannend zu sehen, dass es bestimmte Strategien gibt, die die Leute dann verfolgen. Es gibt Akteure, die Informationen von der Gemeindeebene auf die Kreisebene vermitteln. Es gibt informelle Netzwerke, die sich bilden. Es gibt Leute, die gezielt Beschlüsse verfassen. Genau, das sind die Dinge, die wir beobachten auf dieser Ebene. Was wir auch sehen, das ist ein zweiter Punkt, der mich sehr überrascht hat, ist, dass diese 6 Kommunen sehr unterschiedlich sind und dass es sehr schwer ist, Dinge von der einen Kommune auf die andere Kommune zu übertragen. Die ticken teilweise sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Verwaltung strukturiert sind und haben auch ganz unterschiedliche Strategien, den Radverkehr zu fördern. Manche sind sehr pragmatisch, in anderen Kommunen gibt es zivilgesellschaftliche Akteure, die sich ganz bewusst einsetzen. Und ich finde es auch spannend, dass es beispielsweise im Landkreis Gießen dann der Zufall war, dass man eben diese Krötenwanderung hat, die irgendwie dieses Projekt anstößt und dann da auch die Ausgangslage für den Erfolg gibt. Und ich glaube, was wir daraus lernen, ist, dass wir, glaube ich, viel genauer uns anschauen müssen, wo in welchem Kontext befinden wir uns? Was gibt es für Möglichkeiten, den Radverkehr zu fördern? Haben wir sowas wie in Gießen eine parallel verlaufende Kreisstraße oder haben wir das nicht? Ich glaube, da können wir in diesem sehr komplexen Feld der Radverkehrsförderung nur lernen, noch genauer hinzuschauen. Und ich glaube, deswegen tun wir uns auch ganz schwer mit übertragbaren Empfehlungen zu sagen, oh, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Partizipation, weil das eben unterschiedlich sein kann. Es kann eine sehr reiche Kommune sein, dann brauchen wir vielleicht politischen Willen. Es kann eine Situation sein, wo vielleicht einzelne Akteure in der Verwaltung sehr aktiv sind, da drin Fördermittel zu generieren. Dann brauchen die vielleicht eher noch Rückhalt in anderen Verwaltungsteilen oder vom Landkreis und so weiter.
Also wenn ich dich jetzt so verstehe, auch zu der Akteurskartierung, von der Definition ist es ja sich so ein Bild eigentlich zu machen, welche AkteurInnen in dem Bereich sind, welche Ziele sie haben. Das hast du ja schon ganz gut erläutert, aber vielleicht nochmal für diejenigen, die sich gefragt haben, was das eigentlich genau ist und den Begriff nicht kannten. Und würdest du quasi schon empfehlen, so etwas in interkommunalen Bereichen auch so ein bisschen als Pflicht durchzuführen, um einfach auch zu sehen, wie da so die Ziele von den unterschiedlichen Menschen sind und was da ja vielleicht auch schon läuft und auch angedacht ist?
Ich glaube, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass wenn man jetzt beispielsweise wie ich damals in so eine Rolle reinkommt, dass man sich erstmal Zeit nimmt und versteht, wer sind die Ansprechpartner, wen brauche ich tatsächlich, um Projekte erfolgreich umzusetzen, wen brauche ich in der Verwaltung als Unterstützer. Ich muss auf jeden Fall das schaffen, auch einen guten Kontakt zur Finanzverwaltung aufzubauen. Es ist auch gut, sich frühzeitig mit dem Landkreis abzustimmen. Vielleicht gibt es da jemanden, der mich unterstützen kann. Und ich glaube, warum ich das wichtig finde, ist, dass man nur dann das schafft, Lösungen zu finden, die den Menschen vor Ort wirklich auch Mehrwert bieten. Ich muss es schaffen, dass auch die Tiefbauverwaltung das Projekt gut findet, dass die Finanzverwaltung das gut findet. Ich muss auch schaffen, dass die Nachbargemeinde einen Mehrwert von dem Projekt sieht. Und ich glaube, das lohnt sich, mit diesen Personen zu reden, denen zuzuhören, zu verstehen, was die Interessen sind. Und viel mehr als zu sagen, wir brauchen jetzt ganz dringend erstmal einen politischen Beschluss. An anderen Fällen kann das ganz notwendig sein, erstmal zu sagen, okay, wir brauchen erstmal einen politischen Beschluss, damit die Verwaltung überhaupt loslegt.
Ja, ihr seid ja quasi vor den Toren von Berlin, die Region. Und da ist natürlich das Thema Pendeln nach Berlin wahrscheinlich auch ein großes Thema. Kannst du dazu noch etwas sagen? Also welche Rolle das generell vielleicht in eurem Projekt, aber auch welche Rolle da der Radverkehr spielt?
Der Pendelverkehr ist natürlich ein großes Thema hier. Wir haben sehr viele Auspendler, die nach Berlin pendeln und dort arbeiten. Wir haben aber auch mehrere große Gewerbegebiete in der Region, wo Leute teilweise aus Berlin rauspendeln oder auch quer pendeln. Ich glaube, dass die Kommunen einen unheimlichen Vorteil haben, dass sie so eine exzellente S-Bahn-Anbindung haben. Das unterscheidet die von einer ganz klassischen suburbanen oder ländlichen Kommune. Ich glaube aber, dass es auch so ist, dass die Kommunen wenig Einfluss haben, den ÖPNV-Verkehr wesentlich mitzugestalten. Das macht ja in dem Fall der Verkehrsverbund auch die MIV-Verkehre. Den motorisierten Individualverkehr kann jetzt eine Kommune an sich gar nicht selber steuern. Da braucht es andere Instrumente auf Landesebene. Es macht die gemeinsame Landesplanung. Und dadurch ist es zum Schluss eigentlich der Radverkehr, wo die Kommunen tatsächlich in vollem Umfang auch anfangen können zu gestalten. Und deswegen hat er hier, glaube ich, eine ganz besonderen Stellenwert. In Eichwalde haben wir im Binnenverkehr über 20% Anteil des Radverkehrs am Gesamtmodelsplit, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben, wirklich viel Infrastruktur zu bauen. Und ich glaube, da liegt einfach ein hohes Potenzial, dass die Kommunen tatsächlich sich in dem Bereich zusammentun können, sagen können, wir bauen erstmal innerörtlich Verbindungen zwischen unseren Kommunen, wir bauen zusammen mit dem Landkreis die überörtlichen Verbindungen aus, um eben diese Strecken unter 5 Kilometer, die man sehr gut verlagern kann, tatsächlich auf den Radverkehr zu verlagern.
Und wenn wir jetzt mal so in die Verknüpfung zum ÖPNV denken, also da können ja Kommunen begrenzt auch was machen, mittlerweile auch ein bisschen mehr, auch weil sie da besser unterstützt werden, als in der Vergangenheit es der Fall war. Ist das ein Thema bei euch?
Das ist natürlich ein großes Thema. Wir bauen gerade ein modulares Fahrradparkhaus, unterstützt vom Landesministerium und auch dem VBB, um eben das Parken am S-Bahnhof auszubauen. Da investieren wir jetzt in den kommenden Jahren auch fast 20%, also im nächsten Jahr 20% des Haushalts drauf mit ganz viel Fördermitteln. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, auch da wird es deutlich, dass das sichere Abstellen, das komfortable Abstellen ist natürlich ein Baustein. Ich höre immer wieder, dass auch eine Taktverdichtung wichtig ist, dass die S-Bahn überhaupt fährt, ist auch wichtig. Deswegen steigen die Leute um. Da versuchen wir als Gemeinde Eichwalde das zu tun, was wir tun können. Und das ist, hochwertige Abstellanlagen zu bauen. Und dann ist der Verkehrsverbund oder das Land gefordert, andere Maßnahmen auch einzusetzen. Was wir da im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit gerade durchführen, ist, dass tatsächlich nicht nur unser Fahrradparkhaus gebaut wird, sondern dass 15 Fahrradparkhäuser parallel gebaut werden. Wo ich ganz besonders stolz drauf bin, ist, dass die Vergabestelle von Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf den Vergabeprozess für den Hochbau gebündelt durchführt. Das bedeutet, dass die anderen Kommunen einfach die Hochbauleistung nur noch abrufen müssen und dass sie sich jeweils den Vergabeprozess sparen. Und ich glaube, wenn wir über flächendeckende Verkehrswende reden, sind das Instrumente, die wir tatsächlich brauchen, dass nicht 15 Kommunen parallel die gleichen Prozesse durchlaufen, sondern dass man ähnliche Aufgaben bündelt. Dann bekommt man bessere Preise, man bekommt überhaupt jemand, der das übernimmt. Das ist ja auch heutzutage ein Problem, Auftragnehmer zu finden. Und man bekommt vor allem alles deutlich schneller hin. Ich glaube, das ist ein Feld, wo man noch viel tiefer reingehen müsste.
Ja, ich denke auch, also nicht nur schneller kommt man es hin, es ist natürlich auch irgendwie schneller in der Verwaltung, ne? Effizienz wird da gebündelt.
Dazu die Frage an dich, Christian, macht ihr sowas auch bei euch im Landkreis?
Ja, machen wir auch. Wir haben zum Beispiel einen Nahmobilitätskoordinator eingestellt, der sich nur darum kümmert, in den Kommunen im Landkreis unterwegs zu sein, um mögliche Verbesserungen für den Nahverkehr auf den Weg zu bringen und auch diese Projekte dann maßgeblich mit zu begleiten.
Ja, spannend. Dann habe ich noch eine Frage an dich, Christoph, und zwar, was hat dich denn ja bisher in eurem Projekt am meisten überrascht?
Überrascht hat mich ziemlich viel als Quereinsteiger. Ich glaube, als Reallabor verwenden wir relativ viel Mühe drauf, innovative Projekte umzusetzen, Wege zu gehen, die vielleicht vorher noch keiner gegangen ist. Beispielsweise mit dem Radverkehrsatlas ein digitales Planungsinstrument zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt in der Radverkehrsförderung. Was mich da überrascht hat, ist, dass ich relativ schnell gemerkt habe, wenn wir das tun, wenn wir innovativ sind, wenn wir Digitalisierung einführen, muss ich das, glaube ich, so machen, dass mein Kollege den Gang runter oder die Kollegin in der Nachbarkommune da einen sehr konkreten Mehrwert davon hat. Das muss ihr die Arbeit erleichtern, das muss erleichtern, Radverkehrsförderung zu betreiben, es muss erleichtern, einen Radweg zu planen, abzustimmen. Ich glaube, nur dann können wir tatsächlich Forschungsprojekte effektiv durchführen, wenn wir das schaffen, die Leute in den Feldern drumherum, die nicht grundsätzlich auch an Radverkehrsförderung interessiert sind, mitzunehmen. Das ist auf jeden Fall das, was mich auf der Reallaborebene überrascht hat. Was mich auch überrascht ist, dass es immer wieder auch ganz kleine Dinge sind, die entscheidend sein können. Also wieder die Krötenwanderung in diesem Fall ist ein Erfolgsfaktor, aber es kann auch sein, dass man überhaupt erstmal Kontakt zur Nachbarkommune aufnimmt, sich mit den Kollegen dort austauscht, sich Mut zuspricht. Manchmal ist es auch frustrierend, Radverkehrsförderung umzusetzen. Und manchmal sind es eben auch kleine Dinge, ein Google Doc aufsetzen, gemeinsam eine Stellungnahme an den Landkreis zu verfassen. Es ist vielleicht auch eine gemeinsame Radtour, die erstmal ein Türöffner sind. Wir brauchen da, glaube ich, nicht immer die großen BMBF-geförderten Forschungsprojekten, um überall überhaupt mal in Gang zu kommen.
Ja, das sind ja auf jeden Fall schon mal gute Hinweise, die du uns da mitgibst. Was würdet ihr denn generell Landkreisen oder auch anderen interkommunalen Verbünden empfehlen, um den Radverkehr in der Region und auch in der Fläche zu fördern? Christian, vielleicht kannst du da als erstes was zu sagen.
Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen bei geplanten Vorhaben. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich Verbündete sucht. Das heißt, sowohl bei den Entscheidungsträgern, aber auch bei den Fachverbänden, dass man gute Ideen vorab bespricht und nicht als wie das Kaninchen aus dem Hut herauszaubert, sondern dass es da vorher schon einen Prozess geben muss, wenn man konkrete Maßnahmen umsetzen möchte. Und ganz wichtig sind aus meiner Sicht auch niedrigschwellige Aktionen, wie zum Beispiel das Stadtradeln, was tatsächlich viele Menschen in einem bestimmten Zeitraum für das Fahrradfahren sensibilisiert. Und das haben wir zum Beispiel auch im Landkreis Gießen gemacht, dass wir das kreisweit koordinieren und alle Kreiskommunen tatsächlich zum gleichen Termin teilnehmen. Und das führt natürlich zu einer enormen Aufmerksamkeit, hat eine tolle Außenwirkung. Und das Thema Fahrrad ist praktisch 3 Wochen lang im Landkreis Gießen durchgängig präsent in der Tagespresse, überall und alle machen mit. Und solche Sachen geben nochmal einen richtigen Schwung und den richtigen Kick in die entscheidende Richtung.
Und Christoph, du hast ja gerade schon einiges gesagt, aber magst du noch was ergänzen dazu?
Beide Punkte unterstütze ich natürlich voll und ganz. Ich würde bei den Verbündeten noch, die man sich suchen sollte, noch ergänzen, dass man tatsächlich auch, je kleiner die Kommune und je ländlicher das ist, vielleicht auch nochmal viel weiter rausschaut über den Kreis, den man sonst irgendwie im Blick hat. Bei uns sind es eben im Bereich des schulischen Mobilitätsmanagements sind es die Schulsozialarbeiter, die total begeistert sind, Projekte umzusetzen, für die wir als Kommune auch tatsächlich gar nicht die Zeit haben und auch nicht die Kompetenzen haben. Es sind, glaube ich, oft auch können einzelne Gewerbetreibende sein, die viel schneller einen Lastenrad besorgen können, als eine Kommune das kann und doch die viel einfacher das kostenlos verleihen kann, als eine Kommune das kann. Bei uns in Eichwalde gibt es sehr, sehr viele Sportvereine mit vielen aktiven Personen, die können ein unheimlich wichtiger Akteur sein, um Leute dazu begeistern, bei Stadtradeln Fahrrad zu fahren. Ich glaube, je kleiner die Kommune sind, je kleiner die Ressourcen sind, desto wichtiger ist, es ist, dass man diese Akteure auch mit einbezieht. Und ich glaube, da gibt es ganz tolle Beispiele, nicht nur bei uns, wo Leute aus der Zivilgesellschaft heraus große Projekte umsetzen.
Christian hat uns heute die sogenannte unechte Fahrradstraße im Landkreis Gießen vorgestellt. Auf einer Kreisstraße hat der Landkreis im Rahmen eines Verkehrsversuchs eine Fahrradstraße eingerichtet, mit großem Erfolg. Die Fahrradstraße wurde permanent eingerichtet und der Radverkehrsanteil ist erheblich gestiegen. Wo Autos zuvor mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h fuhren, haben Radfahrende nun Vorrang und Autos dürfen maximal Tempo 30 fahren. Auch wenn der Verkehrsversuch zu Beginn etwas kontrovers diskutiert wurde, hat man sich damit inzwischen arrangiert und die Zahlen der Radfahrenden steigen weiter.
Ja, aus dem Projekt NUDAFA haben wir gelernt, dass es darum geht, erstmal den interkommunalen Radverkehr zu verstehen. Hier sind Netze notwendig, nicht nur auf der Straße und zwischen Gemeinden, sondern auch zwischen Personen. Es wurde eine Akteurskartierung durchgeführt, um erstmal zu wissen, welche Personen es gibt und welche Interessen und Funktionen sie haben. Und dadurch, ja, verstehen sie sich besser und dann können auch Kommunen gemeinsam auf den Weg sich machen, um das Ziel der Radverkehrsförderung und Radverkehrsanteilssteigerung durchzuführen. Ja, wir haben gemerkt, dass in der Akteurskartierung schon viel gemacht wird und es doppelte Funktionen gibt. Aber es ist sehr schwer, überhaupt grundsätzlich aus den Erkenntnissen des Projektes auf andere zu übertragen. Es ist schon sehr unterschiedlich. Deswegen sollte man sich schon immer schauen, wie sieht es vor Ort aus? Wen gibt es dort? Welche Interessen gibt es? Und Kommunen können halt insbesondere den Radverkehr steuern. Das hat Christoph nochmal betont. Häufig ist es ja so, dass ÖPNV die Verkehrsverbünde planen und die Kommunen nicht nur einen bedingten Einfluss haben, besonders kleinere Kommunen. Und hier können sie viel mit dem Radverkehr auch ausrichten, um die Menschen nachhaltig besser zu vernetzen. Was ihn überrascht hat, ist, dass die Digitalisierung, wenn man diese einführt, man muss auf jeden Fall den konkreten Mehrwert darlegen und muss auch die Arbeit erleichtern. Also Digitalisierung war auch ein weiteres Themenfeld in dem Projekt. Und es ist immer wichtig, auch Mut, sich Mut zuzuspielen und sich da zu unterstützen, weil nicht immer alles ist sehr einfach. Ja, vielen Dank, Christian, und vielen Dank, Christoph, dass Sie uns heute einen spannenden Einblick in die interkommunale Radverkehrsförderung gegeben habt. Die Studie sowie weitere Links zum Thema findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und vielen Dank auch an unsere Hörende, dass ihr eingeschaltet und euch neues Radwissen angehört habt. Danke auch an das gesamte Team von Fair Spaces, Derion Straska für die Audiobearbeitung und an unseren Fördergeldgeber, dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
Und möchtet ihr die nächste und auch keine weitere Folge verpassen, dann folgt uns auf LinkedIn oder Mastodon oder abonniert unseren Newsletter. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Webseite www.fair-spaces.de. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.